HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Russland freundet sich nie mit jemandem an, um gegen jemanden zu sein.
Wenn Sie an Länder wie Syrien denken, früher war es so üblich, dass man, wenn man solche Konflikte lösen wollte, in Washington angerufen hat. Wenn Sie heute eine Lösung für Syrien wollen, müssen Sie in Moskau anrufen.
Wer ist unser Feind? Diese Frage müssen wir uns stellen. Würden heute alle am Tisch Russland als Feind bezeichnen?
Russland ist natürlich gerade beim Thema Libyen ein wichtiger Gesprächspartner.
Ich glaube, es war ein gutes Treffen zwischen dem türkischen Präsidenten Erdogan und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, bei dem jetzt an einem Waffenstillstand gearbeitet wird.
Wir haben in jüngster Zeit nicht zugelassen, dass Meinungsverschiedenheiten zwischen uns unsere gemeinsamen Interessen blockieren. Mit der starken politischen Entschlossenheit Herrn Putins haben sich unsere Beziehungen vertieft.
Putin rühmt sich ja damit, dass er sehr nah am iranischen System dran ist und dass sie Alliierte seien.
Ohne Putin wird sich eine diplomatische Friedenslösung weder in Syrien noch in Libyen erreichen lassen.
Putin empfängt Merkel und Maas, Putin trifft Assad, Putin trifft Erdogan, Putin überall. Er schickt Truppen nach Syrien, Gas nach Europa, Raketen an die Türkei. Er schaut besorgt in den Iran und wachsam nach China. Er mischt überall mit, im Nahen Osten, im Mittleren Osten und auch im Osten der Ukraine. Er rammt Pflöcke ein oder reißt Gräben auf. Aber fast immer hat er die Hände im Spiel und einen Fuß in der Tür. Ohne ihn, so scheint es, geht nichts mehr auf der Welt. Aber mit ihm geht bei weitem nicht alles. Seit 20 Jahren bestimmt Wladimir Putin Russlands Geschicke und gestaltet seine Rolle auf der Weltbühne, die eigene und die seines Landes. Moskau ist überall. Der Stratege Putin haben wir deswegen heute getitelt und fragen nicht nur, wie er in seiner 20-jährigen Amtszeit sein Land gestaltet und seinen Einfluss ausgebaut hat. Wir schauen auch darauf, wer oder was dem Autokraten und Strategen Putin eigentlich noch Grenzen setzt. Die Wirtschaftskrise daheim, die seinen Rückhalt bröckeln lässt, das Ende seiner Amtszeit, das ihm in 4 Jahren droht, oder andere Strategen, die es auf der internationalen Bühne vielleicht doch irgendwann mit ihm aufnehmen können. Was Sie im Moment mit ihm aufnehmen, sind Gespräche und Beziehungen. Demokraten, Autokraten und Monarchen dieser Welt gehen immer stärker auf Putin zu.
Erst vergangene Woche war Wladimir Putin auf Tour, traf zunächst den syrischen Machthaber Assad in Damaskus, flog dann nach Istanbul zum türkischen Präsidenten Erdogan und eröffnete mit ihm die Pipeline Turkish Stream. Syrien und die Türkei sind aber nicht die einzigen wichtigen Staaten, wenn es um Einfluss Russlands im Nahen Osten geht. Mitte Oktober war der russische Präsident zu Besuch in Saudi-Arabien, begleitet auch von einer großen Wirtschaftsdelegation. Nach mehr als einem Jahrzehnt, noch am Flughafen gab es Salutschüsse und auf der Fahrt zum Königspalast wehten auf den Straßen russische Fahnen. Angekommen, sagte Putin schmeichelnd:
Wir schätzen Ihre persönliche Anteilnahme, Eure Majestät, in der Entwicklung der vielfältigen russisch-saudischen Zusammenarbeit.
Es gab auffallende Geschenke und das Anliegen Putins, Russland als Vermittler in den Konflikten des Nahen Ostens ins Gespräch zu bringen. Tatsächlich scheint der saudische König daran interessiert, dass Russland im Jemen schlichtet. Dabei geht es rein um Machtinteressen Russlands. Das wird besonders gut an der Beziehung des Landes zur Türkei deutlich. Vor ein paar Jahren noch sowas wie der Staatsfeind Russlands, ist Erdogan heute wichtiger Partner. Mittlerweile hat es Russland geschafft, dass die Türkei Machthaber Assad in Syrien anerkennt, nimmt dafür in Kauf, dass die jetzt große Teile Syriens besetzt hält. Diese russisch-türkischen Kompromisse fasste Putin zuletzt so zusammen.
Die Türkei und Russland zeigen ein ganz anderes Beispiel als viele andere, nämlich Zusammenarbeit zum Wohle unserer Völker, der Völker Europas und der ganzen Welt.
Beide Länder unterstützen jetzt auch den Waffenstillstand in Libyen. Außerdem kaufte das NATO-Land Türkei die russischen Luftabwehrraketen S-400. Ein Affront für die NATO, die eine Spaltung des Bündnisses befürchtet. So sortiert Russland die Verhältnisse im Nahen Osten neu. Dabei nützen der Großmacht 3 Dinge. Erstens geschickte Diplomatie, sodass sich keiner der Gesprächspartner in seinem Stolz und seinen Interessen verletzt fühlt. Die russische Führung kriegt Machthaber an einen Tisch, die sich untereinander spinnefeind sind, wie den Iran und Israel. Zweitens unbedingt militärische Gewalt. Der Gedanke, sonst braucht man sich nicht Weltmacht nennen. Russland springt mit Soldaten und auch Söldnern bei, wo sie zur Befriedung gebraucht und angefordert werden, heißt es, sodass man sich nie als Konfliktpartei betrachtet. In der Rolle des Friedensstifters warnte Wladimir Putin am Wochenende vor einer Eskalation im Nahen Osten.
Ich würde sehr gerne groß angelegte Feindseligkeiten vermeiden. Denn käme es dazu, wäre das für die ganze Welt eine Katastrophe, eine humanitäre Katastrophe, weil es zur Zerstörung von Weltwirtschaft und Energieversorgung käme.
Fehlt noch drittens. Das ist die Skrupellosigkeit der russischen Führung. Wladimir Putin ist gut darin, Fehler und Schwächen anderer zu erkennen, schafft dort Fakten, wo die USA sich zurückziehen und die EU zögert. So kann er sich jetzt in neuer Machtstellung als Vermittler und gleichzeitig Sicherheitsgarant im Nahen Osten präsentieren. Auch weil er die Interessen der Machthaber dort für sich zu nutzen weiß. Die wollen den Status quo in der Region erhalten, um damit ihre Herrschaft zu sichern. Wer dabei auf Russland setzt, setzt auf eine verlässliche und beständige Macht. Und der russische Präsident freut sich, dass ohne ihn kaum noch Friedensbemühungen möglich sind.
Wer auf Russland setzt, setzt auf eine verlässliche Macht, so das Fazit unserer Moskauer Korrespondentin Sabine Stöhr. Alice Botha ist Zeitkorrespondentin in Moskau. Guten Tag, Frau Botha.
Guten Tag.
Gerade sprach Merkel mit Putin über Libyen, den Mittleren Osten und Syrien. Macron und Merkel trafen sich mit Putin und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky, um in der Ukraine-Krise zu vermitteln. Der Westen kommt an Putin nicht mehr vorbei. Ist das auch für Sie ein Zeichen für ein starkes, verlässliches Russland?
Es ist vor allem für mich ein Zeichen für die Schwäche der anderen, also der Europäer und auch der Amerikaner. Der Europäer zum einen, weil sie mit sich selbst beschäftigt sind, mit Brexit, mit Nationalisten, die erstarken in unterschiedlichen Ländern. Die Amerikaner wegen ihres Präsidenten, der eine sehr unklare Politik hat, insbesondere im Nahen Osten und die sehr erratisch wirkt. Das kommt natürlich Russland zugute, weil Wladimir Putin vermag, in dieses Vakuum hineinzustoßen, das entsteht, um mit seinen eigenen Vorschlägen, seinen eigenen Initiativen zu punkten. Aber ein Punkt ist hier ganz wichtig, nämlich der, dass Russland nicht nur etwa Friedensvermittler ist, sondern zugleich auch Kriegspartei in vielen Konflikten. Und ein Land oder eine politische Führung, die sich als Mittler geriert, aber gleichzeitig eben in diesen Konflikten zum Teil kriegerisch mitmischt, kann kaum ein starker und verlässlicher Partner dauerhaft sein.
Putin trifft sich mit Assad, er spricht mit Erdogan. Ein Frieden in Syrien ist durch Putin trotzdem nicht näher gerückt. In Libyen unterstützt er den Warlord Haftar, der gegen die libysche Regierung kämpft, die wiederum von Erdogan unterstützt wird. Beide setzen sich, wie gehört, für einen Waffenstillstand ein. Aber erreicht Putin dann auch wirklich politisch sichtbare Ergebnisse? Man könnte ja heute sagen, ja, er hat in Moskau die libyschen Konfliktparteien zu Gesprächen geladen. Oder ist seine Taktik doch eben ein reines Machtkalkül?
Ich denke, dass das, was in Bezug auf Libyen passiert, hochinteressant ist. Beide Parteien aus Libyen, also die Übergangsregierung in Person von Herrn Sarraj und der General Haftar, treffen sich in Moskau. Die türkische Seite wird auch dabei sein und die russische Seite. Und das ist schon mal sehr, sehr viel. Das muss man auch anerkennen. Wenn es tatsächlich gelingt, eine Waffenruhe nicht nur auf Papier zu verhandeln, sondern umzusetzen vor Ort, dann wäre das schon ein sehr großer und sehr wichtiger Schritt. Und die Frage ist eben dann, was die Europäer anzubieten vermögen, was sie mit ihrem Berliner Prozess, der ja ebenfalls sich mit Libyen befassen soll, noch anzubieten können und ob das russische Vorgehen sozusagen die Grundlage bereitet dafür oder im Gegenteil die deutschen Bemühungen unter einem UN-Dach obsolet macht.
Aber Sie haben eben auch gesagt, es geht natürlich um Macht. Putin nutzt es aus, dass die anderen schwächeln auf dem diplomatischen Parkett. Wie wirkt denn die Tötung des iranischen Generals Soleimani durch die Amerikaner auf die Strategie Putins, seinen Einfluss in dieser Region einfach zu stärken?
Die russische Seite hat die Tötung verurteilt. Und die Frage ist jetzt, ob die Amerikaner eine Taktik oder eine Strategie haben jetzt für die kommenden Wochen und Monate. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich kann nicht nachvollziehen oder kann nicht erkennen, dass es eine Politik gibt, die vorhersehbar wäre und die berechenbar wäre. Und ich glaube, dementsprechend wird auch die russische Seite versuchen, möglichst viele Kanäle und möglichst viele Optionen offen zu halten. Iran ist ein wichtiger Partner, aber auch kein ganz einfacher Partner für die Russen. Sie werden aber in jedem Falle mit ihm auskommen müssen und mit ihm eine gemeinsame Sprache finden müssen, auch in Zukunft. Meine Vermutung wäre, dass auch hier gilt, je größer das Chaos, desto besser die russische Position da in ihrem eigenen Sinne etwas zu erreichen.
Aber liegt das auch daran, dass Putin sich dann doch gegebenenfalls sehr wandelbar zeigt, also verlässlich hin oder her, aber er weiß sich anzupassen, also wie eben auch gehört, die Türkei war eben noch Staatsfeind Nummer eins und dann ist es ein wichtiger Verhandlungspartner. Bei dem Treffen von Merkel mit Putin hat man sich ja auch gefragt, sie führen ernsthafte Gespräche, aber auf einmal redet man überhaupt nicht mehr über die Ermordung des Georgiers im Berliner Tiergarten, wo ja allen Anzeichen nach Russland eine Rolle spielte. Also ist das immer auch ein, ich sag mal, ein Wendeverhalten von Putin und laufen dann nicht die Verhandlungspartner auch Gefahr, vorgeführt zu werden?
Es ist natürlich ein sehr flexibles Verhalten, das wir da sehen. Das liegt zum einen daran, dass die russische Seite keine Ideologie hat. Also im Prinzip ist es wirklich eine Diplomatie, die sie jetzt verfolgen mit vielfältigen Mitteln, die auf die Durchsetzung ihrer Machtinteressen abzielt. Und es gibt noch einen anderen Effekt, der den Russen sehr zugute kommt, indem man sich dem Nahen Osten und den Initiativen dort sehr zuwendet. Nämlich kaum jemand spricht noch darüber, welche Rolle Russland in der Ukraine spielt. Auch da hat Russland, eine Person von Wladimir Putin, es vermocht, sich in Paris ja konstruktiv zu zeigen. Zum Jahresende hat ein Gefangenenaustausch geklappt zwischen der Ukraine und Russland. Und trotzdem sollte nicht vergessen werden, Russland ist in diesem Krieg ebenfalls Kriegspartei und damit nicht nur Teil einer Lösung, sondern eben auch Teil des Problems. Darüber wird aber zunehmend wenig gesprochen, seitdem Libyen, Iran, Syrien in den Vordergrund getreten sind, weil dort eben derzeit Krieg herrscht oder Kriege drohen.
Kann man das vielleicht auch als Fazit formulieren? Putin ist und bleibt Teil einer Lösung, aber auch immer auch Teil des Problems?
Absolut. Er ist Teil der Lösung, wo man mit ihm darüber sprechen kann, wo man mit den Russen zusammen an Initiativen arbeiten kann, wie im Falle von Libyen, wobei man im Einzelnen schauen muss, wie welche Positionen die Seiten haben, ob sie zusammenzubringen sind. Und er bleibt ganz klar Teil des Problems, wo die russische Seite Kriegspartei ist oder Partei ergreift und einen Konflikt mit anheizt. Und das ist in der Ukraine ganz eindeutig der Fall.
Alice Botha, Autorin und Zeitkorrespondentin in Moskau. Dankeschön. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und mittlerweile wird gemeldet von mehreren Agenturen, dass die Libyen-Gespräche in Moskau noch nicht abgeschlossen sind. Kommandeur Haftar hat sich Bedenkzeit erbeten, um den Entwurf des Waffenstillstandsabkommens zu prüfen, auf das man sich immerhin geeinigt hat. Kein Durchbruch also bis jetzt, aber auch noch kein Scheitern. Moskau ist überall der Stratege Putin, der Tag in H2 Kultur. Und wie geht es weiter mit Russland? Der Autor Wladimir Sorokin hat schon 2008 ein Russland im Jahre 2027 skizziert. In seiner Satire hat sich das Land vom Westen abgeschottet, lebt allein vom Gas- und Ölexport, pflegt Handelskontakte nur noch mit China und wird vom Gosudar, einem absoluten Alleinherrscher, regiert. Dieser übt seine Macht mit Hilfe der Opritschniki aus, der Auserwählten, einer allmächtigen Leibgarde. Wir begleiten den Staatsdiener Andrei Danilowitsch durch seinen Tag.
An der gegenüberliegenden Wand befindet sich eine Verlautbarungsblase. Nachrichten, sage ich vernehmlich. Die Blase flammt auf. Die blau-weiß-rote Fahne unseres Vaterlandes mit dem goldenen, doppelköpfigen Adler erscheint in ganzer Breite. Ich schlürfe Tee mit Himbeeren und erfahre, was es Neues gibt. Am Nordkaukasus-Abschnitt der Südmauer sind neuerlich Kanzleibeamte und Landverweser des Diebstahls überführt worden. Die Rohrleitung Fernost bleibt abgeschottet, bis die Japaner uns mit einem Bittgesuch zu Kreuze kriechen. Die Chinesen bauen ihre Siedlungen in Krasnojarsk und Nowosibirsk aus. Die Tataren errichten zum Jubiläum des Gosudaren einen raffinierten Palast. Die Schlauberger aus der Akademie für Heilkunde kommen mit den Arbeiten am Alterungsgehen gut voran. Graf Trifon Bagrationowitsch Golizin hat sein junges Weib erschlagen. Für Januar sind auf dem Heumarkt im heiligen Petrograd keine öffentlichen Auspeitschungen vorgesehen. Der Rubel ist gegenüber dem Yang wieder um eine halbe Kopeke gestiegen. Zeit, an die Arbeit zu gehen. Der Bartscherer Samson, ein Zugezogener, wartet schon in der Ankleidestube. Seine Hände sind mir, wie die aller aus seiner Zunft, unangenehm. Wobei ich grundsätzlich anderer Meinung bin als der Zyniker Mandelstam, wenn er sagt, Macht ist so widerlich wie Hände von Barbieren. Nein, Macht hat ihren Reiz. Sie ist so verführerisch wie der Schoß einer jungfräulich zarten Goldstickerin.
Wir blättern später weiter in der Satire von Wladimir Sorokin, Russland im Jahre 2027. Erschienen 2008, da war Wladimir Putin rund 10 Jahre im Amt, jetzt sind es 20. Seit fast einer Generation bestimmt Putin die Geschicke Russlands. Russland ist das mit Abstand größte Land der Erde. Als Boris Jelzin am 31. Dezember 1999 überraschend sein Amt niederlegt, übernahm Wladimir Putin zu diesem Zeitpunkt Ministerpräsident Russlands verfassungsgemäß auch das Amt des Präsidenten Russlands. Nur Lenin und Stalin regierten das Land bzw. die Sowjetunion nach der Zaren- und Kaiserzeit noch länger als er. In diesen 20 Jahren hat Putin sein Land gestaltet. Wie? Das zeichnet Sabine Stör für uns nach.
Jeden Sommer zeigt das russische Staatsfernsehen Bilder von Wladimir Putin als den Helden in der freien Natur. Beim Jagen, auch unter Wasser und Bärenpflücken. In letzter Zeit war es allerdings mehr das Bärenpflücken, mittlerweile ohne nackten Oberkörper. Wladimir Putin geht auf die 70 zu. Schwer zu glauben, dass er ursprünglich nie Präsident werden wollte.
Ich habe dieses Amt nie angestrebt. Als mir diese Position angeboten wurde, habe ich sogar Zweifel geäußert, ob ich es überhaupt machen soll, unter Berücksichtigung der enormen Verantwortung für das Schicksal des Landes.
Als Putins Vorgänger Boris Jelzin ihn vor 20 Jahren zu seinem Nachfolger designiert, gehen gerade die wilden und für viele unsicheren 90er Jahre zu Ende. Eine Zeit, in der sich das Land unter demokratischen Vorzeichen ausprobiert, dann aber Oligarchen an Macht und Geld gewinnen. Der neue Präsident Putin kriegt das schnell in den Griff, durch Zentralisierung und Verstaatlichung. Vom Wind of Change ist bald kaum noch was zu spüren. Wie die Wirtschaftsexpertin Zubarewitsch erklärt, denn es galt lange:
Man hält sich aus der Politik raus und dafür hilft sie den Menschen, reich zu werden.
Denn das Geschäft mit russischem Öl und Gas läuft lange gut, aber auch an Russland geht die Wirtschaftskrise 2008 nicht vorbei. Das ist zugleich das Jahr, in dem Putin zwar offiziell die Macht abgibt, weil er das laut Verfassung muss, in Person seines Vertrauten Dmitri Medvedev, aber faktisch weiterregiert. Der erscheint wie eine Marionette. Als dann offenbar wird, dass die Parlamentswahlen 2011 völlig stümperhaft manipuliert worden sind, gehen die Menschen auf die Straße. Nicht nur in Moskau kommt es zu den größten Protesten seit Jahren, die bis ins Frühjahr 2012 anhalten. Als Wladimir Putin dann wieder Präsident wird, hat er verstanden, er muss die Schrauben anziehen, um seine Macht zu sichern. Mit neuen Gesetzen. NGOs werden zu ausländischen Agenten, kritische Meinungsäußerung wird schwieriger. Die Annexion der Krim und die Vereinnahmung von Gebieten im Osten der Ukraine 2014 sorgen nur für kurze Euphorie in der Bevölkerung. Denn mit der Wirtschaft läuft es weiter nicht besser. Und die Schrauben werden weiter zugedreht. Verhaftungen fallen jetzt häufig unter den schwammigen Vorwurf Extremismus. Der Chefredakteur der kritischen Novaya Gazeta, Remtschukow, nennt das alles Putinismus.
Putinismus ist ein Machtsystem. In diesem System haben Sicherheitskräfte legale Möglichkeiten, abzuhören, zu inhaftieren, zu verhaften. Das erlaubt es ihnen, sich selbst zu bereichern.
So entfernen sich der russische Staat und die Bevölkerung im Land immer weiter voneinander. Erfolgreicher ist Wladimir Putin in seiner Außenpolitik. Womöglich auch jetzt wieder mit Deutschland. Zuletzt war das Verhältnis kühl und schwierig wegen des Ukraine-Konflikts und der Sanktionen, die der Westen deswegen verhängt hat. Trotz allem aber wissen sowohl Kanzlerin Merkel als auch der russische Präsident Putin, was sie aneinander haben und haben sich trotz der Krise in Gesprächen ausgetauscht. Und es sieht so aus, als könnte der Ausstieg der USA aus dem iranischen Atomprogramm, das Russland und Deutschland halten wollen, und die US-Sanktionen gegen Nord Stream 2, die Pipeline, die beide bauen wollen, Deutschland und Russland wieder näher zueinander führen.
Sabine Stör über 20 Jahre Putin. Seit fast einer Generation bestimmt nun Wladimir Putin die Geschicke Russlands und in dieser Zeit hat sich die Welt um ihn herum gewandelt, was, wie gehört, den Blick der Weltpolitik auf ihn stetig veränderte. Aber auch sein eigener Kurs hat sich verändert, was auch innenpolitisch seit 1999 Konsequenzen hatte. Dr. Andreas Umland, Politikwissenschaftler und Osteuropa-Experte und Senior Fellow am Institut für Euroatlantische Kooperation in Kiew. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
1999 übernahm Putin von Jelzin und setzte die Politik Jelzins zunächst scheinbar fort. Wurde er zu Recht dann als Stabilisator Russlands nach dem Zerfall der Sowjetunion gesehen?
Also so wurde er zumindest von vielen aufgefasst und es bestand auch quasi die Hoffnung darauf, dass er den Demokratisierungskurs von Gorbatschow und Jelzin fortsetzen würde. Und die ersten Jahre waren auch, ich würde sagen, ambivalent. Also es gab schon sogar in den ersten Monaten Probleme. Allerdings hatte sich dann immer mehr herausgestellt, dass er offenbar eine Radikalisierung sozusagen des Regimes durchführt.
Dann kamen grundlegende Reformen auch eben in den ersten zwei Jahren. Steuerreform, Privatisierung. Er brach die Macht der vorher politisch einflussreichen Oligarchen, was ihm ja durchaus auch Anerkennung verschaffte. Aber wie nachhaltig wirkten diese Reformen?
Nun, das war eine Rationalisierung sozusagen der russischen Wirtschaft und ihm kam auch zugute, dass es einen enormen Anstieg der Energiepreise international gab, wovon Russland dann profitierte durch Öl- und Gasexporte. Allerdings kam dann dieses Reformprojekt schnell an seine Grenzen, weil es eben sozusagen dem autoritären Impuls widersprach, der sich gleichzeitig in der Politik immer mehr bemerkbar machte. Und letztlich hat sich dann Putin für einen regressiven, so würde ich ihn nennen, Kurs entschieden.
Das ist die Kehrseite dieser Machtpolitik, die ja auch von vielen in dieser Entwicklung Putins gesehen wird. Er sei selbst autokratischer geworden, er duldet keine Kritik mehr, die russischen Behörden agierten immer rigider gegen die Bevölkerung, die Pressefreiheit ist eingeschränkt. Hat also Putin eigentlich dann doch einer grundlegenden Demokratisierung mehr im Wege gestanden, als sie vorangetrieben?
Ja, also das Beispiel der Pressefreiheit ist eben besonders charakteristisch, weil da hat er eigentlich von Anfang an durch die Auflösung etwa des alten Teams des Fernsehsenders NTV, also unabhängiges Fernsehen, deutlich gemacht, dass er einen anderen Kurs durchführt als Gorbatschow und Jelzin. Und letztlich haben sich dann diese anfänglichen Befürchtungen bestätigt, dass er eben diese Europäisierung Russlands, obwohl er das verkündet hatte, nicht weiterführen würde.
Aber wie macht das eigentlich die Bevölkerung mit? Die sieht das ja alles. Es kam dann noch die Vereinnahmung der Krim. Man hat gesehen, es sind Entwicklungen, die so nicht versprochen waren. Warum läuft die Bevölkerung da immer noch mit oder tut sie das eben schon länger doch nicht mehr?
Nun, zumindest bis 2014 und ich würde so sagen bis Sommer 2014, eben bis kurz nach der Annexion der Krim, hat der Großteil der Bevölkerung Putin unterstützt. Erst in den letzten circa 2-3 Jahren sieht das Bild quasi ambivalenter aus. Vorher war es eben so, dass Putin zugeschrieben wurde, dass er für die deutliche Verbesserung des Lebensstandards des Großteils der Bevölkerung verantwortlich ist. Und auch die Annexion der Krim war sehr populär. Die schienen sozusagen völlig unblutig zu verlaufen und auch ohne Risiken für die Bevölkerung zu sein. Und erst als jetzt in den letzten 2-3 Jahren deutlich wurde, dass sich diese Politik dann letztlich auch in Verluste im Lebensstandard niederschlägt. Vor diesem Hintergrund beginnt sich nun die Einstellung des Großteils der Bevölkerung langsam zu wandeln.
Weil man muss sich das ja mal anschauen, Herr Umland, wenn mehr als 21 Millionen Menschen, also jeder siebte unterhalb der Armutsgrenze lebt, dann ist es ja schwer daran zu glauben, dass Putin das Land jetzt wirtschaftlich wirklich nach oben bringt, oder?
Ja, also es gibt eben einen kleinen Kreis an der Spitze, der sich enorm bereichert. Russland ist jetzt nach verschiedenen Messungen eines der ungleichesten, anti-egalitärsten Länder der Welt. Und es gibt dann eben eine jetzt in den letzten Jahren nochmal gewachsene Unterschicht und dann eine Art Mittelstand, der aber sozusagen nach westlichen Maßstäben wahrscheinlich kein Mittelstand wäre. Dieser Mittelstand, der war bis 2014 im Wesentlichen zufrieden mit Putin und durch den Kaufkraftverlust, den jetzt eben auch dieser Mittelstand erlitten hat in den letzten 5 Jahren, beginnt sich nun die Stimmung zu wandeln.
Also hat sich die Wirtschaft schlecht entwickelt. Gleichzeitig, wie gehört, spielt Putin auf der außenpolitischen Bühne eine immer größere Rolle. Passt das denn in die Wahrnehmung der Bevölkerung? Was halten die davon?
Also die Strategie scheint dahinter zu sein, dass man sozusagen wirtschaftlichen Misserfolg oder wirtschaftliche Stagnation mit außenpolitischen Triumphen kompensieren möchte. Und das hat auch teilweise funktioniert. Der größte derartige Triumph war sicherlich die Annexion der Krim, die immer noch von über 80% der Bevölkerung befürwortet wird. Aber jetzt, wie gesagt, in den letzten Jahren sehen die Umfrageergebnisse nun auch anders aus und man kann vermuten, dass die Bevölkerung sozusagen müde wird von den außenpolitischen Erfolgen vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Stagnation.
Irgendjemand muss es ja auch bezahlen.
Ja, also das wird wahrscheinlich auch eine Diskussion sein, die jetzt immer stärker geführt werden wird, was denn das alles kostet in Syrien, in der Ukraine, in Moldova, im Nordkaukasus und auch andere Abenteuer, etwa in Afrika oder auch in Lateinamerika. Ich denke, diese Diskussion wird jetzt immer mehr an Fahrt gewinnen.
Verfassungsmäßig endet seine Amtszeit ja 2024. Offen ist, ob Putin sich dann tatsächlich zurückziehen wird. Was glauben Sie? Wird er die Macht aus den Händen geben oder hätte er dazu überhaupt eine Alternative?
Also das ist jetzt noch schwer einzuschätzen. Ich glaube schon, dass er bis 2024 noch Präsident bleiben wird. Und dann stellt sich eben für ihn die Frage, wie er seine Macht erhalten kann, ohne die Verfassung zu ändern. Und er scheint nicht die Absicht zu haben, die Verfassung zu ändern, wie das etwa in einigen zentralasiatischen Staaten passiert ist. Deswegen ist für mich zurzeit noch offen, was dann passiert, weil der neue Präsident, der dann womöglich gewählt würde, tatsächlich auch eine womöglich langfristige Figur wäre. Putin wird dann einfach sozusagen zu alt sein, auch um noch informell die Macht halten zu können. Hier gibt es auch noch die Idee der Schaffung eines neuen Staates durch eine Vereinigung mit Belarus und dass Putin dann womöglich auf den Posten eines Staatschefs dieses neuen Unionsstaates zwischen Russland und Belarus wechseln könnte. Aber das sind zurzeit alles noch Spekulationen.
20 Jahre Putin, wie er sich und sein Land verändert hat. Dr. Andreas Umland, Politikwissenschaftler und Osteuropa-Experte am Institut für Euroatlantische Kooperation in Kiew. Vielen Dank. Moskau ist überall der Stratege Putin, der Tag in nahe zwei Kultur. Der Blick der Bevölkerung auf Präsident Putin wird immer kritischer, so haben wir es eben von Andreas Umland gehört. Das kann Wladimir Putin nicht egal sein, auch wenn die nächsten Präsidentschaftswahlen erst 2024 stattfinden. Schon nächstes Jahr, 2021, stehen die nächsten Parlamentswahlen an. Und in einer Bevölkerungsgruppe sind die kritischen Stimmen besonders zahlreich und besonders laut. Bei den jungen Menschen. Nicht nur, dass sie gegen Putin und seine Regierung protestieren, viele denken auch daran, Russland zu verlassen. Daniel Donat hat sich unter jungen, kritischen Russen und Russinnen umgehört.
Wladimir Putin, Russlands unantastbarer Zar. Lange Zeit war das wohl so. Egal, was im Land passierte, schuld waren immer die anderen. Gouverneure, Bürgermeister und Staatsbeamte. Der Präsident konnte sich jeglicher Verantwortung entziehen. Doch seit einiger Zeit richtet sich der Unmut der Bevölkerung auch gegen den Mann im Kreml. Philipp ist Ende 20, lebt in Moskau und arbeitet als Schauspieler.
Первый, как минимум, два срока.
Ich würde für mich Putins Herrschaft in zwei Abschnitte einteilen. Während seiner ersten zwei Amtszeiten, damals ging ich noch zur Schule, hatte ich immer den Eindruck, morgen wird es besser als heute. Damals hat sich so vieles schnell und dynamisch entwickelt und ich war mir sicher, dass die Zukunft noch besser, noch wundervoller sein würde. Aber seit der Ukraine-Krise 2014 sind diese Illusionen verflogen. Ich weiß zum Beispiel, dass mein Gehalt nächstes Jahr nicht steigen wird. Man hat nicht mehr den Eindruck, dass Putin etwas zum Besseren verändern kann. Aber dennoch ist er immer noch an der Macht. Ich sehe ihn negativ, weil Putin mir die Möglichkeit genommen hat, jemand anderen zu wählen, der die Situation im Land verbessern könnte.
Seit 20 Jahren ist Wladimir Putin an der Macht. Viele der jungen Leute kennen gar keinen anderen Präsidenten. So auch Natalia. Sie ist 22 Jahre alt, lebt in Moskau und arbeitet in der Werbebranche. Im Sommer nahm sie auch an den Protesten für faire Bürgermeisterwahlen teil.
Ich bin eigentlich nicht politisch und Putins Herrschaft hatte keine negativen Auswirkungen auf mich. Aber was im letzten Jahr passiert ist, zwingt uns alle schon zum Nachdenken, denn irgendwas stimmt nicht mit dieser Macht. Ich finde es nicht richtig, dass ehrlichen Journalisten wie Ivan Golunow Drogen zugeschoben werden, weil er in Regierungskreisen recherchiert hat. Ich finde es nicht richtig, dass der Student Igor Zhukov für harmlose Videos bei YouTube verurteilt werden soll. Und ich finde es auch nicht richtig, dass die Polizei einem zufälligen Passanten, der an einer Demo vorbeigeht, die Beine bricht und er am Ende noch eine Strafe bekommt.
Natalia hofft, dass ihre Generation für Veränderungen im Land sorgen wird. Sie seien nicht gewohnt zu schweigen, so wie die Älteren, die noch in der Sowjetunion aufgewachsen sind. Ob Misswirtschaft, Korruption oder Polizeigewalt, die Liste der Missstände ist lang. Auch Alexandra, 27 Jahre alt und Juristin, klagt über die Verhältnisse im Land.
Mich stört vor allem die russische Justiz. Sobald es in einer Angelegenheit ein politisches Interesse gibt, hört der Rechtsstaat auf zu existieren. Die Richter fällen ihre Urteile nach Vorgabe von oben, sogar wenn sie dabei sehr strittige, ungerechte Entscheidungen treffen müssen. Das beste Beispiel sind die Urteile, die im Zuge der Moskauer Proteste im Sommer dieses Jahres gefällt worden sind. Ein Mann, der einen Plastikbecher auf einen Polizisten geworfen hatte, der gerade eine Frau verprügelte, wurde zu mehreren Jahren Strafkolonie verurteilt. Von solchen Fällen gibt es etliche. Und das alles hat nichts mit einem zivilisierten, demokratischen Staat zu tun.
Auch außerhalb der Metropolen wächst die Unzufriedenheit. Meist geht es um soziale Aspekte, wie die Anhebung des Rentenalters, aber auch Umweltfragen spielen eine immer größere Rolle. So auch im Norden des Landes, im Gebiet Archangelsk. Dort sollte auf sumpfigem Boden eine Mülldeponie entstehen, trotz zahlreicher Warnungen von Experten. Seit mehr als einem Jahr gehen die Bewohner der Region daher auf die Straße und das mit Erfolg. Der Bau der Mülldeponie Schies wurde bis auf Weiteres eingestellt. Dimitri hat sich an den Protesten beteiligt.
Schies hat vielen die Augen geöffnet und gezeigt, dass die Machthabenden auf die Meinung der Menschen pfeifen. Sie wollen nicht die Erwartungen der Bevölkerung erfüllen und stellen sich gegen Dialog. Dennoch haben die Proteste in Schies die Menschen vereint und gezeigt, dass sie zusammen etwas bewirken können. Ein Erfolgserlebnis, das Politiker in Russland jahrelang versucht haben zu verhindern.
Ob derartige Proteste Putin tatsächlich zum Verhängnis werden können, ist unwahrscheinlich. Doch im Kreml sorgen sie für Unruhe und verstärken den Eindruck von Instabilität.
Daniel Lohnert über den Blick junger Menschen in Russland auf Präsident Putin. Diese Russen sind die Zukunft ihres Landes. Im Jahre 2027 könnten sie die Geschicke des Landes bestimmen, wenn sie nicht gegangen sind. Und wenn es in Russland nicht so weitergeht, wie von Wladimir Sorokin skizziert, der Gosudar, der Alleinherrscher, regiert mit Hilfe der Oprichniki, seiner allmächtigen Leibgarde, die vor nichts zurückschreckt.
Die anderen Autos, so wie sie den roten Merin eines Oprichniks sehen, machen Platz. Wie ein Pfeil schwirre ich durch die gute Landluft, gebe Gas. Ein Verkehrsposten grüßt ehrerbietig. Radio Russ, kommandiere ich laut. Ein gutes Lied wäre das Richtige gegen den Kater. Singt mir eins, das von der Steppe und dem Adler. Kommt sofort. Mein Merin fegt in Richtung Hauptstadt. Dörfer, Landgüter fliegen vorbei. Sonnenlicht gleißt auf den verschneiten Fichten. Gern wäre ich mit diesem Lied bis ganz nach Moskau hineingerollt. Doch ein Anruf kommt dazwischen. Posocha ist dran. Was gibt's? Schuld und Sühne. Was ist denn? Der Einsatz beim Edelmann war ein Schuss in den Ofen. Wieso? Wir haben die ganze Nacht versucht, ihm was unterzuschieben. Er hat nicht angebissen. Seid ihr verrückt? Und wieso gibst du Schwachkopf nicht Bescheid? Wir haben bis zuletzt gehofft, dass es klappt, aber er ist einwandfrei abgeschirmt. 3 Schutzzonen. Weiß der Alte davon? Nö, sag du's ihm. Ich rufe den Alten an. Sein breites, rotbärtiges Gesicht erscheint rechts vom Lenkrad. Sei gegrüßt, Ältester. Komm, Jäger, grüß dich. Bist du bereit? Immer bereit, Ältester, wenn's nach mir ginge. Aber unser Trupp hat sich dämlich angestellt. Sie kriegen es nicht gebacken, eine Handhabe anzuzetteln bei dem Blaublütigen.
Nicht mehr nötig, sagt der Alte und gähnt. Den können wir ohne Vorwand abräumen. Aber der Familie wird kein Haar gekrümmt, hörst du?
Das Russland im Jahre 2027, beschrieben von Wladimir Sorokin. Fortsetzung folgt. Moskau ist überall, der Stratege Putin, der Tag in HR2 Kultur. Gesprochen haben wir bis hierher über Diplomatie und Machtspiele. Der Stratege Putin setzt aber auch, und das ganz deutlich, auf Rüstungsgeschäfte. Giorgio Franceschini, Physiker und Referent für Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Guten Tag.
Guten Abend, Frau Fuhrmann.
Ein ukrainisches Flugzeug wurde aus Versehen, wie es heißt, vom Iran abgeschossen. Der dramatische Vorfall mit 176 Toten ist Teil der Eskalation in und um den Iran. Welche Rolle spielten denn russische Waffen dabei?
Es ist sehr wahrscheinlich, dass das ukrainische Flugzeug von einem russischen Luftabwehrsystem abgeschossen worden ist. Das mag auch nicht verwundern, denn das meiste oder vielleicht sagen wir die bedeutendsten Waffen, über die die Islamische Republik Iran verfügt, sind made in Russia. Sie haben eine einheimische Rüstungsindustrie, die Iraner, die aber relativ bescheiden ist. Und Russland hingegen hat noch aus den Zeiten des Kalten Krieges eine sehr große und umfassende Rüstungsindustrie, kann fast alle Rüstungsgüter liefern und die Iraner haben sich eben da mit einigen eingedeckt.
Und sie kriegen es auch nicht woanders her.
Die Iraner kriegen in der Tat relativ schwierig moderne Waffensysteme, denn sämtliche westliche Staaten haben sich eher auf ihre strategischen Gegner, Saudi-Arabien, Emirate, Katar, Israel konzentriert und beliefern die. Und logischerweise sind die Iraner dann auch in einem strategischen Dilemma. Sie können mit einheimischer Rüstungsproduktion nicht mithalten und es gibt eben nur einen nennenswerten Rüstungslieferant, der ihnen moderne Waffensysteme liefert und das ist Russland.
Jetzt haben wir davon gesprochen in der Sendung, dass eben die Wirtschaft in Russland schwächelt. Ist es da eigentlich eine logische Folge oder eher widersprüchlich, dass Putin dann ausgerechnet mit den Waffenlieferungen versucht, einen Einfluss sich zu verschaffen?
Die Waffenlieferungen haben für Russland mehrere Vorteile sozusagen. Das erste ist natürlich, sie spülen Devisen, ausländische Devisen in die russischen Staatskassen, weil Russland neben, sagen wir mal, ein bisschen Nukleartechnologie und Rohstoffen sonst auch nicht viel anzubieten hat auf dem Weltmarkt. Aber dazu noch kommt, und das ist, glaube ich, das Charakteristikum des neuen Russlands, man erkauft sich dadurch auch politischen Einfluss. Das heißt, man erzeugt Abhängigkeiten und Russland will als geopolitischer Akteur in verschiedenen Regionen aktiv sein und wahrgenommen werden. Und wenn es da Länder gibt, die relativ stark russisches Waffen nachfragen, dann ist man, sagen wir mal, ein bedeutender Player in der jeweiligen Region.
Aber er macht es ja eben nicht nur mit Waffen, er macht es auch mit Diplomatie. Was steckt dahinter?
Die russische Diplomatie ist in der Tat sehr, sagen wir mal, leistungsfähig, weil man darf nicht vergessen, dass hinter der russischen Diplomatie eigentlich gar nicht so viel an geopolitischer Macht steckt, wenn man jetzt wirtschaftliche Ressourcen nimmt. Die russische Diplomatie ist geschickt, weil es Putin ein großes Anliegen ist oder der russischen Regierungskreis ein großes Anliegen ist, als geopolitischer Player nach wie vor wahrgenommen zu werden. Das heißt, man versucht eben durch Diplomatie gekoppelt mit entsprechenden Rüstungslieferungen in Schlüsselregionen der Welt präsent zu sein und wenn es Konflikte gibt, zumindest anzudeuten, an Russland kommt man hier nicht vorbei, was natürlich gut jetzt das Beispiel passt, dass gerade der libysche Bürgerkrieg in Moskau verhandelt wird.
Also doch Großmachtambitionen, die man eben mit einer Wirtschaft nicht erreichen kann. Das versucht man mit Diplomatie und Rüstungsgeschäften. Welche Abhängigkeiten, Sie haben ja eben von Abhängigkeiten gesprochen, Herr Franceschini, erzeugt Putin denn mit seinen Waffenlieferungen? An wen liefert Russland alles?
Russland hat sich durchaus ein bisschen auch opportunistisch hier gezeigt. Die alte Sowjetunion hat im Wesentlichen den anti-westlichen, antikapitalistischen Block beliefert, den Warschauer Pakt und einige, sagen wir mal, Länder, die im weiteren Sinne mit dem Sozialismus sympathisiert haben. Russland ist hier schmerzfrei und beliefert all jene Länder, die, sagen wir mal so, die nicht westliche Rüstungsgüter kaufen oder die vielleicht auch mit dem westlichen Einfluss nicht mehr so glücklich sind.
Auch NATO-Staaten wie die Türkei mittlerweile.
Inzwischen auch den relativ spektakulären Fall der Türkei, die sich bereit erklärt haben, russische Flugabwehrsysteme zu kaufen und damit auch die NATO in ein ziemliches Dilemma gestürzt haben, weil unsere Systeme mehr und mehr vernetzt sind und interoperabel sind und die Amerikaner beispielsweise gesagt haben, unter diesen Bedingungen werden wir den Türken nicht die modernsten Kampfflugzeuge liefern, weil durch die Vernetzung mit entsprechender russischen Raketenabwehr oder Flugabwehr, wir hier gewisse Gefahren sehen. Also es ist ein Tabubruch, was Erdogan gemacht hat.
Ja, das heißt aber auch, dass Putin es schafft, Einfluss auf die Türkei auszuüben und sie eher eben vom Westen wegzudrücken, auch mit solchen Deals. Jetzt geht es ja aktuell im Iran-USA-Konflikt auch um das internationale Atomabkommen, mit dem Iran eigentlich daran gehindert werden sollte, Atomwaffen zu bauen. Die USA haben es aufgekündigt. Jetzt stellt es auch der Iran in Frage. Es ist nicht ganz klar, wie es damit weitergeht. Aber Der Uran, den es im Iran gibt, kommt aus Russland. Hat denn Russland auch hier eine Einflussmöglichkeit, dass es ein Atomabkommen weitergibt oder vielleicht ein neues verhandelt wird?
Die Russen haben sich hier ganz hervorragend als ehrlicher Makler positioniert. Sie beliefern die Iraner mit ziviler Kerntechnologie. Das einzige iranische Kernkraftwerk ist russisch. Der Brennstoff ist russisch. Und die Iraner haben ja auch mal angedeutet, dass sie vielleicht im größeren Maße in den nächsten Jahren in die Kernenergie einsteigen möchten. Und auch da hat sich Russland bereits als Lieferant positioniert. Gleichzeitig, jetzt wo Trump das Atomabkommen gekündigt hat, zeigt sich Russland durchaus konstruktiv und sagt, wir wollen zusammen mit den Europäern dieses Abkommen retten. Das heißt, man sieht wieder mal dieses Muster. Das Muster ist relativ agnostisch. Wichtig ist, an Russland kommt man nicht vorbei. Wenn es eine Lösung im Iran-Konflikt geht, muss man mit Moskau reden. Und das haben die Russen eben geschafft mit dieser Mischung aus Lieferungen von Nukleartechnologie und geschickter Diplomatie.
Und wenn man Rüstungslieferungen möchte, dann kommen die Iraner zumindest auch nicht an Russland vorbei. Giorgio Franceschino, Physiker und Referent für Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Besten Dank. Noch ein Blick nach Russland und ins Jahr 2027 mit der Satire von Wladimir Sorokin. Die Opritschniks, die Auserwählten, sind in roten Limousinen unterwegs mit Hundeköpfen an den Stoßstangen und Besen am Kofferraum. Symbole dafür, dass jeglicher Widerstand ausgemerzt und von der russischen Erde gefegt wird. Zu dieser brutalen und korrupten Elite gehört Andrei, dessen Alltag maßgeblich aus der Auspeitschung von intellektuellen und dekadenten Orgien besteht. Ganz anders als im vergangenen Russland werden jetzt die Probleme mit der Gnade des Gosudaren gelöst, des Alleinherrschers.
Der Sekretär Sotzki ist seinerzeit, wenn die Erinnerung mich nicht trügt, mit 9 weiteren Rädelsführern auf dem schönen Platz enthauptet worden. Neben mir sitzt ein Opfer des russländischen Staates. Wie mag man mit dieser Frau umgesprungen sein? Nicht einmal von ihrem Namen hat sie gelassen, nur einen Doppelnamen draus gemacht, aus Stolz. Ich ordere eine ausführliche Biografie. 32 Jahre alt, verheiratet mit dem Textilhändler Boris Stein, hat seinerzeit 6 Jahre mit der Mutter und dem jüngeren Bruder in der Verbannung gelebt, später Jura studiert. Linkshänderin, Schlüsselbeinbruch, anfällige Lunge, schlechte Zähne, 2 Fehlgeburten, beim 3. Mal einen Jungen zur Welt gebracht, wohnhaft zurzeit in Orenburg. Steckenpferde, Bogenschießen, Schachspielen, russische Romanzen zur Gitarre singen. Ich versuche zu dösen. Doch die Gedanken kommen von allein in den Kopf gekrochen. Da sitzt neben mir ein Mensch, der gekränkt ist bis ins Mark, der einen tiefen Groll hegt. Nicht nur auf uns, die Opritschniki, nein, ebenso auf den Gosudaren. Und diesem Menschen ist nicht mehr zu helfen. Solche Leute gibt es, nach allem, was war, zu Hunderttausenden. Rechnet man Kinder und Ehegatten mit ein, sind es Millionen. Das ist keine gering zu veranschlagende Kraft. Man muss ihr Rechnung tragen. Kurz, die Gnade unseres Gosudaren ist groß. Aber das ist wohl gut so.
Wladimir Sorokin, der Tag des Sobritschniks. Ein Blick in die Zukunft Russland 2027. Erschienen ist die Zukunftsvision von 2008 bei Kiepenheuer und Witsch. Es könnte auch interessant sein, wie das französisch-russische Verhältnis im Jahre 2027 aussieht. Der französische Präsident Macron ist seit einiger Zeit dabei, es auf neue Füße zu stellen und irritiert dabei schon mal den ein oder anderen europäischen Verbündeten. Die Bilder, die im letzten Sommer um die Welt gingen, wären noch ein Jahr davor undenkbar gewesen. Und sie stehen für einen neuen Kurs.
Es sah aus wie die Szene einer Bilderbuchfreundschaft. Braun gebrannt wartete das Ehepaar Macron vor seiner Sommerresidenz im malerischen Fort von Brégançon. Der Gast, Wladimir Putin, schwang sich freudestrahlend die Stufen hinauf, für die Dame einen großen Blumenstrauß samt Begrüßungsküsschen, für den Herrn einen festen und freundschaftlichen Handschlag im Gepäck. So mancher Beobachter fragte sich im vergangenen August, treffen sich da wirklich gerade 2 Staatschefs, von denen der eine, Macron, den anderen, Putin, verdächtigt, sich seinerzeit mit übelsten Methoden in den Wahlkampf eingemischt zu haben, um die eigene Wahl zu verhindern? Ganz offensichtlich war das Treffen nichts weniger als ein Angebot, dieses unrühmliche Kapitel hinter sich zu lassen. Ich bin sehr glücklich, Präsident Putin an diesem symbolischen Ort empfangen zu dürfen, an den Ufern des Mittelmeers, die für die Beziehung unserer Länder immer so wichtig waren, säuselte der französische Präsident. Das Treffen dauerte mehrere Stunden, es verlief hart, aber herzlich. Hart, denn beide Präsidenten hielten keineswegs damit hinter dem Berg, dass sie in vielen Bereichen vollkommen unterschiedliche Ansichten haben. Der liberalen Demokratie, den Konflikten in Syrien oder der Ukraine, der internationalen Zusammenarbeit. Und trotzdem herzlich schlug Macron seinem Gast doch ganz unumwunden vor, nach dem harten Bruch durch die Ukraine-Krise eine neue Form der Partnerschaft zu beginnen. Eine Wende um 360 Grad? Nicht unbedingt, sagt Tatjana Jean, Russland-Expertin am Pariser Institut für internationale Beziehungen. Ich sehe darin ehrlich gesagt weniger einen Bruch als eine Kontinuität. Tatsächlich zählte Macron schon im Wahlkampf nicht unbedingt zu den antirussischen Kandidaten. Natürlich habe die russische Einmischung in eben diesen Wahlkampf das Verhältnis anfangs gestört. Andererseits spiele Russland in Macrons geopolitischer Strategie zunehmend eine wichtige Rolle. Emmanuel Macron hat den strategischen Wettbewerb zwischen China und den USA im Blick. Da er der transatlantischen Partnerschaft nicht mehr so viel Vertrauen schenkt, versucht er, Europa und Frankreich in diesem Wettbewerb einen Platz zu verschaffen. Und dafür ist aus seiner Sicht ein enges Verhältnis zu Russland unumgänglich. Macron ist bereit, dafür ein Risiko einzugehen. Denn viele enge Partner fühlen sich durch seine Russland-Avancen vor den Kopf gestoßen, allen voran Polen und andere osteuropäische Länder, die sich von Russland bedroht fühlen. Macrons Analyse, die NATO sei aktuell hirntot, hatte dort für Wut und Ärger gesorgt. Beim Jubiläumsgipfel der NATO Anfang Dezember bekräftigte Macron seine Haltung allerdings. Wer ist unser Feind? Diese Frage müssen wir uns stellen. Würden heute alle am Tisch Russland als Feind bezeichnen? Ich denke nicht. Dass Mitte Dezember in Paris ein Treffen im sogenannten Normandie-Format zwischen Macron, Putin, Bundeskanzlerin Merkel und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj stattfinden konnte und am Ende immerhin kleine Fortschritte in der Ukraine-Krise zu Buche standen, dürfte unter anderem auch Macrons Bemühungen in Richtung Russland zu verdanken gewesen sein. Die aktuelle Krise zwischen den USA und dem Iran, einem engen Partner Russlands, dürfte Macrons Ansicht bestärken, dass an einer engen Beziehung zu Russland in vielerlei Hinsicht im Moment kein Weg vorbeiführt.
An Russland führt kein Weg vorbei, so beschreibt Marcel Wagner auch die französische Sicht. Aber das ist nur eine europäische Perspektive, wenn auch eine bedeutende in Europa. Alexander Göbel in Brüssel. Deutschland und die anderen EU-Staaten bemühen sich ja um einen Dialog mit Moskau. Einige fordern auch ein Ende der Sanktionen gegen Russland. Heribert Prantl sprach im Juni in der Süddeutschen Zeitung gar von einer Selbstverstümmelung Europas, die sonst drohe. Wie lange kann sich Brüssel die Russland-Sanktionen noch leisten?
Tja, also eigentlich hat die Realpolitik sozusagen Fakten geschaffen. Stichwort Syrien, Stichwort Iran, Irak, Stichwort Libyen. Ganz klar ist eben, dass bisher sich diese Kriege jetzt auszahlen für Wladimir Putin. Er ist jemand, das haben wir auch schon gehört, der gefragt werden muss, wenn es um Frieden geht. Deswegen ist ja Bundeskanzlerin Angela Merkel auch nach Moskau gereist, um für diese Konferenz zu werben, die die Kämpfe in Libyen beenden soll. Und Putin nutzt eben seinen Einfluss in der Welt, um sich Europa als Partner anzubieten. Und jetzt wird man sehen, ob diese Risse, diese, sagen wir mal, großen Linien vielmehr, es sind nicht immer Risse aus EU-Sicht, ob die noch gekittet werden könnten, damit man wenigstens mit mehreren klaren Stimmen spricht. Also mit einer gemeinsamen Stimme wird die Europäische Union mit Blick auf Russland wahrscheinlich nie sprechen.
Schauen wir uns das nochmal etwas genauer an, was da spaltet, was die EU-Staaten auch spaltet. Die Annexion der Krim, der Krieg im Donbass, der Konflikt in Georgien, das sind alles Gründe für ein begründetes Misstrauen gegenüber Putin. Dann ist aber da natürlich die außenpolitische Bedeutung Putins, von der wir in der Sendung schon an mehreren Stellen gesprochen haben. Das sind verschiedene Positionen, die natürlich auch damit zu tun haben, dass eben, wie eben auch schon gehört, Polen zum Beispiel eine andere Geschichte hat mit Russland, eine andere geografische Lage als Frankreich. Ist das unüberwindbar?
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Also ich kann mich noch gut erinnern an die Abschiedsrede von Ratspräsident Donald Tusk. Das war Mitte November an der Europa-Akademie in Brügge. Da hat Tusk scharf kritisiert, wie Russland Einfluss nimmt auf die Ukraine und andere Länder in Osteuropa. Russlands Präsident Putin hat Tusk damals gesagt, dem gehe es eben nicht um die ehemaligen sowjetischen Territorien, also nicht nur, sondern auch darum, Risse zwischen den EU-Mitgliedstaaten heraufzubeschwören und damit Europa zu schwächen. Er ist eben, Tusk ist einer, der komplett in der Sowjetzeit auch sozialisiert worden ist. Und dann kam in dieser Rede der Satz, der hier in Brüssel gerade eben wieder häufig von Russland-Kritikern zitiert wird. Russland, hat Donald Tusk betont, sei eben kein strategischer Partner, sondern ein strategisches Problem. Und daran würde er, Donald Tusk, eben alle erinnern, die es hören wollten oder nicht. Auch Emmanuel Macron, Frankreichs Präsident, sein Freund, er hat gesagt, ja, ihr könnt vielleicht Ungarns Ministerpräsident Orban davon überzeugen, dass die Polen ihre harte Haltung gegenüber Russland ändern, aber ihn jedenfalls nicht. Und das ist ja vielleicht stellvertretend für viele andere Polen, auch hier in der Europäischen Union, auch hier in Brüssel.
Auch von Esten sind solche Äußerungen zu hören, weil auch Estland natürlich eine andere Position hat, wenn wir uns das nochmal genau... Ja, bitte?
Also es ist auf jeden Fall interessant, dass die baltischen Staaten, wenn Sie haben jetzt Estland genannt, den US-amerikanischen Schutz favorisieren und übrigens auch Donald Trump gar nicht so schlecht finden, weil die Präsenz der US-Truppen im Baltikum unter diesem US-Präsidenten noch steigt. Da sind es eben klare Sicherheitsinteressen des Baltikums gegenüber Russland.
Ein anderer Grund ist natürlich, und der wurde ja jetzt auch gerade am Wochenende wieder besprochen, die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Die ist nach den US-Sanktionen ins Stocken geraten. Merkel und Putin sind entschlossen, die Gaspipeline trotzdem bald fertigzustellen. Polen wiederum lehnt das Projekt ab und sieht die Gefahr, dass die EU durch einen russischen Gaslieferstopp auch erpressbar werden könnte. Also das sind natürlich auch Abhängigkeiten, die auf der einen Seite verlockend, auf der anderen Seite bedrohlich sind für die EU. Ist da eine Lösung in Sicht?
Also es ist wirklich keine leichte Situation für die EU. Die US-Sanktionen wegen Nord Stream 2, die schaffen ja für Putin ziemlich perfekte Bedingungen für den Versuch, den er anstrebt, Deutschland gegen Polen, die Balten und auch die Westmächte wie USA und Großbritannien auszuspielen. Das ist die Gefahr bei diesem Projekt. Und die Polen und die Balten haben in der Tat kein Verständnis für diese Pipeline. Da gilt es ja als politisches Projekt, mit dem Berlin Europa, so heißt es dort, noch abhängiger macht von russischer Energie. Und es ist ganz interessant, was Sven Sakov sagt. Das ist der Direktor des International Center for Defense and Security in Estland. Der hat das mal so formuliert. Lenin habe angeblich mal gesagt, die Kapitalisten werden uns noch den Strick verkaufen, an dem wir sie aufknüpfen. Heute gilt, sagt er, der Westen wird das Gas importieren, mit dem wir vergiftet werden. Also das sind die Verwerfungen, mit denen ja letzten Endes jetzt auch die deutsche Politik umgehen muss, wenn sie sich weiterhin ja mit Nord Stream 2 und den Russen beschäftigt.
Also spricht Europa mit gespaltener Zunge, obwohl Einigkeit so gefragt ist wie schon lange nicht mehr, gerade auch im Umgang mit Putin. Damit kehren wir eigentlich an den Anfang der Sendung zurück, wo ja deutlich geworden ist, auch diplomatisch ist Putins Stärke die Schwäche der anderen.
Ja, in der Tat. Und das wird eben die große Herausforderung sein. Sie haben Heribert Prantl zitiert, diesen Satz, dass man sich da praktisch, wenn man Russland herausdrängt aus der EU, dass man damit einen historischen Fehler begeht. Ich finde schon, dass man das so sehen kann, gerade in den konservativeren Fraktionen im Europaparlament, wie in der EVP zum Beispiel, da sieht man es ganz anders. Aber ich finde, in einem hat Heribert Prantl recht. Es geht darum, diese Sprachlosigkeit wieder zu überwinden. Das darf keine Anbiederung sein, auch keine überhastete Annäherung, aber einfach Politik. Und einfach, wenn ich sage einfach, so einfach ist es natürlich nicht.
Europa bräuchte einen klaren Kurs in Zusammenarbeit oder in Dialog mit Putin, aber noch hat die EU den nicht gefunden. Einschätzung aus Brüssel von Alexander Göbel. Vielen Dank. Und das war der Tag für heute über den Strategen Putin. 20 Jahre ist er nun im Amt und wird heute international so hofiert wie vor 20 Jahren noch völlig undenkbar. Das wollten wir uns genauer anschauen und haben festgestellt, als verlässlich wird er geschätzt. Dabei ist er in seinen Positionen sehr wandelbar, zum Beispiel in Bezug auf die Türkei. Bestimmend ist sein Machtkalkül und diese Rechnung geht offensichtlich im Moment für Putin auf. Mit welchen Folgen, das wird sich zeigen. Mehr von uns wie immer unter hr2.de, die Sendung zum Nachhören gibt es dort auch, ebenso in der ARD-Audiothek, der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.